Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext, der für diesen Sonntag vorgeschlagen ist, steht im 17. Kapitel der Apostelgeschichte. Er beginnt dort mit dem Vers 22 und endet mit dem Vers 34. Ich lese den Text nach der ökumenischen Einheitsübersetzung. Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sagte: Athener, nach allem, was ich sehe, seid ihr besonders fromme Menschen. Denn als ich umherging und mir eure Heiligtümer ansah, fand ich auch einen Altar mit der Aufschrift einem unbekannten Gott. Was ihr verehrt, ohne es zu kennen, das verkünde ich euch. Gott, der die Welt erschaffen hat und alles in ihr, er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschen bedienen, als brauche er etwas. Er, der allen das Leben, den Atem und alles gibt. Er hat aus einem einzigen Menschen das ganze Menschengeschlecht erschaffen, damit es die ganze Erde bewohne. Er hat für sie bestimmte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnsitze festgelegt. Sie sollten Gott suchen, ob sie ihn ertasten und finden könnten, denn keinem von uns ist er fern. Denn in ihm leben, bewegen wir uns und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, wir sind von seiner Art. Da wir also von Gottes Art sind, dürfen wir nicht meinen, das Göttliche sei wie ein goldenes oder silbernes oder steinernes Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Gott, der über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen hat, lässt jetzt den Menschen verkünden, dass überall alle umkehren sollen. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt und vor allen Menschen dadurch ausgewiesen hat, dass er ihn von den Toten auferweckte. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen, andere aber sagten: Darüber wollen wir dich ein andermal hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte weg, einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig, unter ihnen auch Dionysius, der Areopagit, außerdem eine Frau namens Damaris und noch andere mit ihnen. Amen. Meine Freunde, manchmal entsteht eine Spannung zwischen der Wahrheit des Evangeliums und seiner Vermittlung. Zwischen dem, was also die Christen, wenn sie sozusagen unter sich sind, glauben, woran sie festhalten, was sie sich gegenseitig zusprechen, und der Weitergabe dieses Wortes an die Außenstehenden. Man könnte diese Spannung aufzeigen an den Lesungen, die wir eben gehört haben, der Evangeliumslesung, der Epistel, die aus der Literatur des Johannes stammen, wo in großer Direktheit und Unbedingtheit davon gesprochen wird, dass Jesus Christus der wahre Weinstock ist. Also alles außer ihm Unwahrheit darstellt. Dass man aus ihm geboren sein muss, also nur durch ihn ein neues, gottgemäßes Leben bekommt und so weiter. Ich könnte auch an den Wochenspruch dieser Woche erinnern. Einige mögen ihn noch im Kopf haben. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. 2. Korinther 5, Kapitel 17. Wo ja auch eine starke Gegenüberstellung vorgenommen wird zwischen Alt und Neu, zwischen dem Vergangenen und dem Jetzigen, zwischen dem Leben in Christus, dem, was dann nur noch das andere ist. So, das ist die eine Seite. Und nun also dieser Text, einer der bekanntesten Ausleger der Apostelgeschichte unseres Jahrhunderts, hat über ihn gesagt: Christlich ist an dieser Predigt eigentlich nur der Schluss. Der Prediger dieses Textes geht in einer ganz erstaunlichen Weise auf seine Hörer ein. Das beginnt mit der griechischen Rednerpose und bezieht sich auf die Sprache, die hier gewählt wird, für einen, der im Griechischen bewandert ist, eine Freude zu lesen. Und dann werden da Dichter zitiert, griechische natürlich, auf die beruft man sich ganz zustimmend. Und dann werden da Formulierungen gebraucht, wie sie aus der stoischen Philosophie bekannt sind, in ihm leben, wem und sind wir. Das klingt wie eine Art Pantheismus. Und dann wird diesen Heiden bescheinigt, dass sie sehr, sehr fromme Leute seien. Vers 22, Athena, nach allem, was ich sehe, seid ihr besonders fromme Menschen. Und dann scheint es, dass sie da eine gewisse Lücke haben, die Paulus nun also auffüllt durch seine Predigt. Und das Ganze wirkt ungemein harmonisch und friedlich. Kein Gegenüber zwischen dem Christlichen und dem anderen, sondern etwas wie eine große Synthese, eine große Verbindung von allem. Sodass sich also ein sehr frommer Mann, ich las das irgendwann neulich, einmal Gedanken gemacht hat darüber, warum Paulus wohl in Athen so erfolglos war, so wenig Erfolg hat. Er sagt, das geht doch gar nicht anders. Wer sich so anpasst an die Heiden, der soll sich gar nicht wundern, wenn nachher nicht viel für das Evangelium herauskommt. Verstehen Sie das Spannungsgefühl, das zwischen diesen Aussagen besteht? Es gibt keine Texte, die deutlicher machen, was das Besondere des Christentums ist, wie die Johannestexte, von denen wir zwei gehört haben. Und es gibt keinen Text in der ganzen Bibel, jedenfalls im ganzen Neuen Testament, der mehr sich bemüht, zu einem Brückenschlag zu kommen, die Hörer, diese nichtchristlichen Hörer dort abzuholen, wo sie sind, als dieser. Sodass man sich fragen kann, ja, was ist an dieser Predigt eigentlich noch christlich? Und ich glaube, dass jeder, der nicht nur auf seiner Kanzel hockt und sagt, so ist das und so müsst ihr das glauben. Jeder, der als Christ im Alltag steht und nicht nur sein Glaubensbekenntnis vor sich hin murmelt, egal was die anderen daraus machen. Ich glaube, dass jede Kirche, die nicht nur in sich geschlossen den Bestand verteidigt, sondern der Prediger, der Christ, die Kirche, die sich bemühen, das weiterzugeben an andere, in dieser Spannung leben. Nämlich, was ist das Unaufgebbare, das Zentrale, die Mitte, die Substanz? Und wo kann ich meinen Mitmenschen, meinen Zeitgenossen, meinen Hörern entgegenkommen, sie abholen, sie einbeziehen, ihnen zustimmen, es ihnen so leicht wie möglich machen, damit sie mit mir zusammen diesen Weg gehen? Jeder Prediger kennt dieses Problem mehr oder weniger. Jeder Missionar kennt es, der in nicht-europäischen Ländern zum Beispiel das Evangelium angeboten hat. Jeder Theologe, der heute unter der Überschrift das unverwechselbar Christliche oder einer ähnlichen Überschrift über Glauben nachdenkt, steht vor dieser Frage mehr oder weniger wir alle. Ich will es einmal an zwei persönlichen Erfahrungen illustrieren, bei denen ich Ihnen nicht verraten werde, wie ich mit Ihnen umgegangen bin. Ein Mädchen kam vor Jahren zu mir und sagte, ich möchte bei Ihnen beichten. Und sie hatte offenbar wenig, wie man so sagt, christliche Substanz. Sie sagte, ja, es gibt im Himmel viele Heilige. Buddha und Mohammed und unter ihnen auch Jesus. Aber keiner von ihnen hat sich mit dem Dreck meines Lebens abgegeben. Nur Jesus hat das auf sich genommen. Frage, reichte diese Basis, mehr wusste sie nicht vom Christentum, reichte diese Basis, dass ich ihr die Beichte abnehmen konnte und ihr im Namen Jesu die Vergebung zusprechen konnte, also das Bußsakrament erteilen konnte? Oder eine Erfahrung, die erst einige Wochen alt ist. Ich betete mit einem jüngeren Mann und er sagte, ich bin Christ und ich habe an einer Einweihungszeremonie in Kriya Yoga teilgenommen. Und der Kopf war ich möchte beides behalten. Was macht ein Seelsorger an der Stelle? Er kam zu mir, um mit mir zu beten, nicht zu diskutieren, unverbindlich. Haben Sie dazu auch eine Meinung? Ich spüre in meinem Alltag als Missionar und Seelsorger, dass die Dinge sich ungeheuer verzahnen. Am allerstärksten bei der jungen Generation. Wer heute etwa in unsere Grundkurse des Glaubens kommt, der hat oft schon einen langen religiösen Weg hinter sich. Ein Stück Buddhismus und transzendentale Meditation und vielleicht ein bisschen reingerochen in hinduistische Praktiken. Vielleicht hat er sogar Erfahrungen mit einem Teufelskult oder mit irgendeiner dieser Heilergestalten, die es ja auch im außerchristlichen Raum gibt. Nichts hat mich bei dem letzten Glaubensseminar, das vor einigen Wochen zu Ende ging, so fasziniert wie diese immer stärkere Erfahrung, dass wir hier in einem religiösen Becken leben in Hamburg, in das viele Zuflüsse gelangen. Und wer sich aus der jüngeren Generation heute für Christentum interessiert, tut es oft nicht an erster Stelle, sondern nach einer langen religiösen Reise. Was kann man davon aufnehmen und was muss man abstoßen? In diesem Text werden einige Linien deutlich, so scheint es mir, die klar machen, was sogar dieser Paulus, ob er sich nun ganz zur Deckung bringen lässt mit dem Paulus der Briefe oder nicht, das kann offen bleiben, wie sogar dieser Paulus unterstreicht. Wo er glaubt, dass man sie festhalten muss, weil man sonst das unverwechselbar Christliche verliert. Und das ist erstens seine These, dass Gott sich bekannt macht, dieser unbekannte Gott. Sie erinnern sich, er hatte diese kleine Aufschrift entdeckt. Und nun sagt er, ich weiß, wer er ist. Bei aller Anknüpfung, bei aller liebevollen Eingehensweise auf diese Hörer, ich weiß, wer er ist. Er redet ganz zweifellos wie ein Wissender. Er zitiert ja nur diese Philosophen und den Dichter Aratus, wer immer es ist. Er zitierte ja nur, um zielstrebig auf seinen Punkt zu kommen. Und am Ende sagt er sehr direkt, Vers 30, Gott, der über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen hat, lässt jetzt verkündigen. Ich weiß es, sagt er. Ihr wisst es nicht, ich weiß es. Ihr kennt ihn nicht, ich kenne ihn. Eure ganze Religiosität geht von einer Grundlage aus, die nicht mehr stimmt. Denn Gott hat sich bekannt gemacht. Ich bin nicht nur gekommen, sagt dieser Paulus, um eine Lücke bei euch zu schließen, sodass eure religiöse Harmonie nun ganz abgerundet ist, sondern ich bin gekommen, um euch den einen Gott, den ihr nicht kennt, und den nicht zu kennen, ihr auch nicht schuldig seid, es sei denn, ihr lebt jetzt so weiter, nachdem ihr mich gehört habt, um euch diesen Gott bekannt zu machen. Theologen nennen das Offenbarung. Das ist das unverwechselbar Christliche. Ihr kennt Gott nicht. Nun sage ich das mal ganz scharf, damit das jeder hört. Ihr Buddhisten und Mohammedaner und Anhänger des Laozi und ihr TM-Jünger mit eurer versteckten Religiosität. Jeder TM-Meditierende weiß selbst, dass es eine religiöse Sache ist, nur die Außenstehenden wissen es oft nicht. Ihr kennt Gott nicht. Aber wer sich vom Evangelium anreden lässt, der kennt ihn. Merken Sie, wie das klingt in dieser Zeit, wenn man das zur Zeit Luthers oder im Dreißigjährigen Krieg sagte, wo es außer den Juden, die man auch unter sich hatte, ja im Grunde keine Religion gab, der man so über den Tisch begegnet. Wenn man das in diesem Lande, in dieser Stadt sagt, wo man nicht weiß, was die Kinder morgen machen werden, ob es eine Jugendreligion geht, was der Onkel dazu sagt, wo alles aufgefächert ist, wo der religiöse Markt sich Tag für Tag mehr anreichert. Wenn man das auf diesem Markt sagt, dann ist man ein Verbrecher. Ein Verbrecher gegen das Gesetz der Harmonie. Das darf man nicht sagen. Man darf nicht sagen, es gibt eine Wahrheit. Man darf nur sagen, jeder soll sich ehrlich bemühen und dabei wahrhaftig bleiben. Man darf nicht sagen, es gibt einen Weg. Man darf nur sagen, jeder soll seinem Weg treu sein und möglichst keinen anderen ausschließen. Dass diese Gesellschaft zur Raserei bringt, und manche tun das buchstäblich, das ist, wenn gesagt wird, Gott hat sich bekannt gemacht, wir kennen ihn. Sein Name ist Jesus Christus, sein letzter, sein endgültiger Name. Sagen die Leute, wie können Sie das sagen? Da wird von Anmaßung gesprochen, von Hochmut, von dem Wissen der Besitzenden. Ich kann nur sagen, tut mir leid, man muss die Bibel eben dann neu schreiben. Wer das möchte und muss, soll es tun, bloß er muss wissen, was er macht. Die Bibel geht von Matthäus Kapitel 1 bis Offenbarung Kapitel 22 immer davon aus, dass Gott sich bekannt gemacht hat, und zwar in Jesus, abschließend. Die Bibel sagt nicht, dass die anderen nichts von Gott wissen. Auch in diesem Text wird das ja nicht gesagt. Aber dass hier die letzte Enthüllung Gottes stattgefunden hat und dass alles, was andere sagen, daran gemessen werden muss, das ist es. Und dies macht Christen ja nicht fanatisch, das macht sie sehr glücklich. Und einige sagen, ich bin endlich zur Gewissheit gelangt. Verstehen Sie, das ist die wunde Stelle des ganzen Humanismus, der so viele von uns geprägt hat. Das ist die wunde Stelle der allgemeinen Religiosität. Es gibt hier nie eine wirkliche Gewissheit. Die Leute wenden sich nur gegen solche Menschen, die Gewissheit haben. Sie selber behaupten, das dürfe man nicht. Könnte das auch der Neid der Besitzlosen sein? Und was sollte uns eigentlich hindern, uns diesem Gott zu öffnen, der sagt, ja, so bin ich. Ich habe ein Gesicht. Und wenn ihr in das Gesicht Jesu, nicht dieses historischen Jesus, was ist denn das? Eine Erfindung immer neuer Theologengeneration ist das, sondern des biblischen Christus. Wenn ihr in das Gesicht des biblischen Christus guckt, dann seht ihr mich. Was sollte uns hindern, das anzunehmen? Ich glaube, dass wir uns danach sehnen, Gewissheit zu haben. Und dass viele von uns, die heute noch sehr scharf an dieser Stelle wären, sich glücklich schätzten, wenn sie das hätten. Damit bin ich beim Zweiten, was hier gesagt wird, Gott lässt sich finden. Er hat sich nicht nur bekannt gemacht, er lässt sich finden. Und dieses Finden Gottes wird den Athenern abgesprochen. Vers 27, sie sollten Gott suchen, ob sie ihn ertasten und finden könnten. Sie sollten ihn suchen, ob sie ihn finden könnten. Das ist genau diese Mentalität, wir versuchen es mal, wir wissen es nicht so genau. Die griechische Form, der Optativ, macht deutlich, dass das gar nicht als möglich hier angesehen wird. Wie sieht denn das Finden des biblischen Gottes aus? Nun, das Finden hat einen sehr unbequemen Namen. Man nennt es Umkehr, in der alten Sprache Buße. Das Wort Buße können Sie vergessen, aber Umkehr, das ist der Kern der Sache. Wir verlassen einen als falsch erkannten Weg. Wir drehen Gott nicht mehr den Rücken zu, sondern gehen auf ihn hin, gehen auf ihn zu. Und das verändert unser ganzes Leben. Das ist Umkehr, das ist gemeint. Nicht nur, dass wir irgendetwas über Gott wissen, dass wir eine Dogmatik mit nach Hause tragen, ich weiß, wer Gott ist, ich muss nur auf Jesus blicken und dass unser Leben so weitergeht wie bisher, sondern dass wir nur mit Gott in Beziehung treten, in Kontakt kommen, das ist gemeint. Umkehr zu Gott. Es ist so schwer für viele von uns zu begreifen, dass die ganze Bibel davon ausgeht, dass Christsein ohne Umkehr unmöglich ist. Einige versuchen es ja sehr lange und ein bisschen erbittert, aber es geht nicht. Wir kriegen mit Gott nur lebensmäßigen Kontakt, indem wir uns ganz ihm zuwenden, mit allem, was wir sind und haben. Ihm unser Leben anvertrauen, es ihm zur Verfügung stellen, in seinen Willen einwilligen, seine Nähe suchen, das Angebot ergreifen. Du machst dich mir bekannt, du bietest mir deine Gemeinschaft an, ich willige nun ein. Das ist Umkehr. Und dabei bleibt langfristig gesehen kein Stein unseres Lebens auf dem anderen. Umkehr ist ein lebenslanger Prozess, das wissen wir, aber irgendwann greift dann unser Leben ein und fängt an, die Dinge zu bewegen. Irgendwann kommt es zu dieser Grundentscheidung, die unser ganzes Leben prägt. Wer sie vollzogen hat, weiß, wovon ich rede. Wer sie nicht vollzogen hat, könnte es ja tun. Wir können mit Gott nicht halb leben, es gibt das nicht. Und wo es versucht wird, ist es eine ständige Quälerei und ein tiefes Unglück. Es gibt nichts Unglücklicheres als halbe Christen. Es kann Spaß machen, ein richtiger Heide zu sein. Es macht wirklich Spaß, ein richtiger Christ zu sein, aber ein Mittelding, schrecklich. Darum spricht Paulus von Umkehr zu ihm. Wir finden ihn nur, indem wir zu ihm umkehren. Und dann ändert sich unser Leben schrittweise. Ein paar Dinge merken wir gleich und einige folgen danach. Und manche dauern Jahre, bis wir sie zum ersten Mal als falsch erkannt haben, einige Jahrzehnte. Sein Weg. Aber noch einmal, jeder Weg beginnt mit einem ersten Schritt. Es gibt kein Christsein ohne Umkehr. Und das sagt Paulus hier in Übereinstimmung mit dem ganzen Neuen Testament. Das ist das unverwechselbar Christliche. Die Kirche ist nicht dazu da, religiöse Bedürfnisse zu befriedigen oder Wünsche nach Erhebung oder was es immer sein mag. Oder Leute zu betreuen. Wo steht das? Wo steht das in der Bibel? Wo steht das? Sondern Leute zu einer radikalen Hinwendung zu dem lebendigen Gott zu rufen. Wo sie das tut, strömen die Menschen. Wo sie es nicht tut, ist gähnende Leere. Vielfach, immer wieder. Und der dritte Punkt, ich mache es kurz, aber es muss gesagt werden, dieser Gott ruft zu einer letzten Rechenschaftsablage, dieser Gott wird uns richten. Darin mündet die Predigt ja ein. Er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdball in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und so weiter, Jesus Christus. Die Kirche muss nicht jeden Tag vom jüngsten Gericht reden. Der Christ muss nicht täglich an das jüngste Gericht denken. Aber es muss klar sein, dass alles, was wir tun, auch diese Predigt übrigens, im Horizont des letzten Gerichtes stattfindet. Das gibt allem, was wir denken, sagen und tun, seine letzte Dringlichkeit. Sie und ich, wir können im letzten Gericht verworfen werden. Wir können das deswegen, weil es das letzte Gericht gibt. Bitte auch die unter uns, die das ganz skeptisch sehen, das einmal zu überlegen, angenommen es gibt das letzte Gericht, was ist dann mit meinem Leben? Viele lassen sich für diese Wahrheit sehr schrittweise öffnen, das ist auch gut so. Ich bin heute nicht mehr überzeugt, dass man sein Christsein beginnen muss, indem man dies schon glaubt. Aber die Verkündiger müssen das wissen, die Seelsorger müssen das wissen. Die Kirche muss es wissen und tief glauben, dass es so ist. Alles, was wir tun, wird gewogen. Und unser Leben hat zwei Ausgänge und nicht nur einen. Sie mögen sagen, das ist ein Teil des alten biblischen Weltbildes. Hoffentlich wissen Sie, was Sie damit riskieren. Man versteht die ganze Rechtfertigungsbotschaft des Neuen Testamentes, insbesondere Paulus, überhaupt nicht. Von Luther will ich jetzt gar nicht reden, wenn man diesen Hintergrund nicht sieht. Wonach wird gefragt im letzten Gericht, wie wir zu Jesus gestanden haben? Danach wird gefragt. Das ist entscheidend. Nicht, ob wir anständig waren. Wir sind nur anständige Leute. Alle Beerdigungsanzeigen beweisen es doch. Wir sind nur anständige Leute. Einer netter als der andere. Schlimm sind doch nur die anderen. Wir sind nett. Das wissen wir. Aber es geht um eine Überprüfung unseres ganzen Lebens, wie wir zu Jesus gestanden haben. Das ist eine harte Botschaft, ich weiß das. Ich mag sie auch nicht besonders, aber sie steht in der Bibel. Sie ist der Fluchtpunkt aller Linien der Verkündigung. Da wird sich erweisen, was wir gedacht und geglaubt haben und ob das alles seinen letzten Ernst hatte. Nehmt diese Botschaft vom letzten Gericht Gottes weg und alles wird beliebig. Auch in der Kirche, auch in der Kirche. Und dann kann der dies sagen und jener jenes und wir parlieren miteinander wie gesittete Bürger bei einem Gläschen Wein. War es nicht wieder interessant heute Abend? Nein, das ist nicht gemeint. Wenn diese Botschaft stimmt, dann gibt es eine ewige Seligkeit und eine ewige Verdammnis. Und zwar nicht für andere Leute, sondern für uns. Den Prediger dieses Gottesdienstes eingeschlossen. Das ist die Wahrheit. Das sollten wir bedenken. Das ist unverwechselbar Christliche. Letzter Satz. Wenn der eine Schenkel eines Zirkels fest eingebunden ist, kann der andere weit ausholen. Das Gespräch mit der Kultur unserer Zeit, mit den Religionen, mit den geistigen Strömungen, mit den Philosophien, mit der Literatur, mit der bildenden Kunst, wird dann am deutlichsten, wenn wir eine klare Position in Christus bezogen haben. Ich kann bis heute nicht sehen, dass Christentum zur Unbildung führt. Es gibt dafür keinen Beweis. Dass einige das so verstehen, ist ihr Problem. Dass einige Fromme auch doof sind, das ist ihr Problem. Aber das ist nicht von Gott so gemeint. Wir könnten ein Eingehen auf die Kultur unserer Zeit und eigene christliche Beiträge von höchstem Niveau haben, wenn wir klare Christen hätten, die ihre ganze Begabung, ihre Kreativität, ihr geistiges Potenzial in den Dienst einer Sache stellten. Wir sind nicht verurteilt zu einem kleinkarierten christlichen Denken. Schrecklich, wenn man das erleiden muss. Wir sind verurteilt zu einem weiträumigen Denken, aber von einem klaren Bezugspunkt aus. Von dem unverwechselbar Christlichen aus. Denken Sie darüber noch einmal nach. In Athen hat es auch seine Zeit gebraucht. Gott lässt uns auch hier Spielräume, so viel wie wir brauchen, nicht so viel, wie wir uns manchmal nehmen.
Amen.